Radio Rainbow.
Das Lora Ökomagazin.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 in unserer heutigen Sendung von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Alina und ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben. Heute spreche ich gemeinsam mit meiner Freundin Anna über einen Rohstoff, den wir alle täglich benutzen, oft ohne wirklich darüber nachzudenken. Und dieser Rohstoff heißt Kautschuk. Ob in Autoreifen, in Schuhsohlen oder in Gummihandschuhen, Kautschuk steckt in unglaublich vielen Dingen unseres Alltags und genau deshalb lohnt es sich auch einmal genauer hinzuschauen. Denn hinter diesem scheinbar unscheinbaren Material verbirgt sich eine lange und sehr komplexe Geschichte, die ganz eng mit Kolonialismus und Ausbeutung, Regenwaldzerstörung, aber auch mit Widerstand und Solidarität verbunden ist. Und wir heute wollen einen gemeinsamen Bogen spannen. Also von den Ursprüngen des Naturkautschuks im Amazonasgebiet über den historischen Kautschukboom bis hin zu den aktuellen Herausforderungen. Und dabei schauen wir uns auch eine Person genauer an, die wie kaum eine andere für den Kampf um soziale Gerechtigkeit und den Regenwaldschutz steht, Chico Mendes. Und außerdem geht es bei uns heute um die Frage, wie Kautschuk heute überhaupt produziert und genutzt wird und welche Folgen das sowohl für die Umwelt als auch für die Gesellschaft hat. Und einen besonderen Fokus dabei wollen wir auch auf ein Thema legen, das hier in Deutschland sehr präsent ist und uns auch direkt betrifft, aber sehr oft übersehen wird, nämlich der Reifenabrieb und seine Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit. Und am Ende wollen wir auch nach vorne schauen, also einen Zukunftsausblick machen, welche Alternativen es gibt, was man vielleicht politisch verändern kann und was man auch selbst als Privatmensch im Alltag tun kann dagegen. Aber bevor wir jetzt in die ganze Thematik einsteigen, würde mich von Anna interessieren, wenn du das Wort Kautschuk hörst, was fällt dir da als erstes dazu ein?
Also erst einmal hallo zusammen und vielen lieben Dank, Alina, dass ich heute dabei sein darf. Um ehrlich zu sein, bevor du mich eingeladen hast, hatte ich kaum eine Ahnung, was Kautschuk eigentlich ist. Und ich hätte einfach gesagt, Gummi, aus dem man Stiefel oder Handschuhe macht und mehr nicht. Dass dieses Material so eine lange Geschichte hat und dass man es wirklich überall um uns herum finden kann, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und es ist irgendwie witzig, wenn man drüber nachdenkt, weil ich benutze fast jeden Tag Dinge, die aus Kautschuk bestehen. Meine Schuhe, Autoreifen, Haushaltsartikel und ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, woher das alles kommt. Aber Alina, du könntest jetzt vielleicht nochmal für mich und für unsere ZuhörerInnen erklären, was Kautschuk eigentlich ist und was ich mir darunter vorstellen kann.
Ja, also wie bereits erwähnt, ist Kautschuk eigentlich ein ganz besonderer Rohstoff, der uns halt im Alltag eigentlich ständig begegnet, ohne dass wir ihn wirklich bewusst wahrnehmen. Also er steckt in Autoreifen, in Schuhsohlen, in Dichtungen, in Handschuhen, Sportartikeln, eigentlich in fast allem. Und dabei handelt es sich eigentlich ursprünglich um ein Naturprodukt. Das ist nämlich ein milchiger Saft, der sogenannte Latex, der aus Kautschukbäumen gewonnen wird. Und diese Baumart, aus der gewonnen wird, nennt man fachlich Hevea brasiliensis. Und die kommt halt ursprünglich aus dem Amazonasgebiet. Und dieser Latex hat dann eine sehr außergewöhnliche Eigenschaft. Er ist nämlich elastisch. Also man kann ihn stark dehnen, verdrehen oder auch ähnliches. Und er kehrt halt trotzdem immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Und genau diese Elastizität macht halt Kautschuk so wertvoll. Also sie ist der Grund, warum er für so viele technische Anwendungen bis heute unersetzlich eigentlich ist.
Das klingt alles eigentlich total selbstverständlich. Ich weiß trotzdem fast nichts darüber. Kann ich dich noch was fragen?
Aber gerne doch.
Wie wird Kautschuk eigentlich gewonnen? Muss man dafür die ganzen Bäume fällen oder wie sieht die Gewinnung denn aus?
Nein, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Naturkautschuk wird gewonnen, ohne den Baum zu zerstören. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter ritzen die Rinde des Kautschukbaumes eigentlich nur vorsichtig an, so meist in schrägen, halbmondförmigen Schnitten. Und aus diesen Einschnitten tritt dann dieser Latex aus und tropft dann langsam in so kleine Auffangbehälter unten. Und dieser ganze Vorgang wird eigentlich Zapfen genannt. Also das, das wird einfach so genannt. Und ein Baum kann über viele Jahre hinweg eigentlich regelrecht angezapft werden, solange er halt gesund bleibt. Und dieser ganze gesammelte Latex ist dann allerdings in diesem Zustand, wie er jetzt sozusagen unten in diesen Auffangbehältern ist, noch sehr, sehr empfindlich. Also er wird sehr schnell hart, klebrig und spröde und das halt besonders, wenn er Hitze, Kälte und Luft ausgesetzt ist. Und genau hier kommt eine sehr wichtige Entdeckung der Industriegeschichte eigentlich ins Spiel.
Das war dann Goodyear, oder?
Genau, also Charles Goodyear war ein amerikanischer Erfinder im 19. Jahrhundert und er war besessen von der Idee, Kautschuk irgendwie nutzbar zu machen. Denn zu seiner Zeit hatte das Material große Nachteile. Also im Sommer wurde es sehr weich und klebrig und im Winter aber sehr hart und brüchig. Und deswegen war es eigentlich für diese industrielle Anwendung kaum irgendwie brauchbar. Und dann hat Goodyear sozusagen jahrelang eigentlich experimentiert und das auch sehr oft unter extrem persönlichen Umständen. Also er verlor Geld, er lebte dann zeitweise in Armut und wurde dann auch mehrfach wegen Schulden inhaftiert. Aber hat es trotzdem geschafft, nämlich 1839 hat er dann zufällig diese entscheidende Entdeckung gemacht. Also er ließ eine Mischung aus Kautschuk und auch Schwefel auf einer heißen Herdplatte fallen. Und anstatt, dass diese dann geschmolzen ist, wurde dann das Material, was daraus entstand, elastisch, stabil und widerstandsfähig. Und dieses Verfahren nannte man dann später Vulkanisation. Und dadurch, diese Vulkanisation, wird Kautschuk hitzebeständig und kälteresistent und halt auch einfach dauerhaft elastisch und dadurch halt auch erst industriell wirklich nutzbar.
Das heißt also, ohne diese Entdeckung von Goodyear gäbe es viele Dinge, die wir heute ganz selbstverständlich nutzen, gar nicht. Das ist jetzt eigentlich auch echt krass, weil wir benutzen ja täglich Dinge aus Kautschuk, ohne es wirklich zu merken. Und das macht mir richtig bewusst, wie oft wir Dinge selbstverständlich einsetzen, ohne zu wissen, welche Arbeit, welche Wissenschaft oder welcher Rohstoff dahinter stecken. Und ich finde es auch ganz faszinierend, wie komplex und vielfältig Kautschuk ist. Hinter diesem Rohstoff steckt ein riesiges Zusammenspiel von Natur, Chemie, Technik und Industrie. Und es ist irgendwie beeindruckend, dass eine einzelne Entdeckung aus dem 19. Jahrhundert bis heute unser Leben prägt und dass wir immer noch auf diesen Rohstoff angewiesen sind, für so viele Bereiche, von Alltag bis Industrie.
Ja, also ich finde das auch echt interessant und es stimmt halt einfach. Also ohne diesen vulkanisierten Kautschuk gäbe es keine stabilen Autoreifen, keine zuverlässigen Dichtungen oder medizinische Handschuhe und auch keine Flugzeugreifen. Und da würde ich jetzt gerne noch einen kleinen Exkurs machen, weil neben dem Naturkautschuk gibt es auch diesen synthetischen Kautschuk und der ist chemisch und wird aus Erdölprodukten hergestellt. Und dieser kann dann ganz gezielt auf bestimmte Anforderungen angepasst werden, wie zum Beispiel halt bei Flugzeugreifen, weil man dort sehr extrem diese Anforderungen an den Kautschuk sieht. Denn Flugzeugreifen gehören zu den technisch anspruchsvollsten Gummiprodukten überhaupt. Also beim Landen muss ein Reifen innerhalb von wenigen Sekunden das ganze enorme Gewicht eines Flugzeugs abfangen, aber gleichzeitig beschleunigt er von 0 auf mehrere hundert Kilometer pro Stunde, während starke Reibung dadurch auch noch entsteht. Und dabei können einfach Temperaturen von mehreren hundert Grad auftreten. Und das kann kein einzelnes Material alleine aushalten. Deshalb bestehen halt so Flugzeugreifen aus einer hochkomplexen Mischung aus Natur- und synthetischem Kautschuk. Weil der Naturkautschuk sozusagen für diese Elastizität, die Reißfestigkeit, die Belastbarkeit steht oder sorgt. Und der synthetische Kautschuk ergänzt einfach Eigenschaften wie Hitzeresistenz, Formstabilität und längere Haltbarkeit auch. Und diese Kombination macht es einfach möglich, dass ein Flugzeug sicher starten und landen kann, selbst unter diesen extremen Bedingungen.
Ja, Lina, ich finde, dieses Beispiel von dir gerade zeigt nochmal sehr deutlich, dass Kautschuk kein banales Material ist, sondern ein Rohstoff mit enormer technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung. Er verbindet Regenwald, Industrie, globale Lieferketten und unseren Alltag auf eine Weise, die oft unsichtbar bleibt. Und genau deshalb ist es so wichtig, nicht nur zu fragen, was Kautschuk kann, sondern auch, woher er kommt, wie er produziert wird und welche Folgen das für Mensch und Umwelt hat. Und um jetzt nochmal die Stimmung etwas positiv aufzulockern, folgt jetzt ein Song, Oye Como Va von Santana.
Thank you.
Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Heute behandeln wir das Thema Kautschuk und dazu habe ich meine Freundin Anna zu Gast. Und unser jetziges Thema ist die Geschichte des Kautschuks, also wie dessen Entwicklung über die letzten Jahrhunderte sozusagen war.
Schau mal, Alina, während der Song jetzt gerade lief, habe ich hier ganz zufällig neben mir dieses Buch über Kautschuk gefunden. Ich lese einfach mal ganz kurz etwas daraus für unsere HörerInnen vor, okay? Kautschuk, auch Naturkautschuk genannt, hat eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht und eng mit den Regenwäldern Südamerikas verbunden ist. Schon lange bevor europäische HändlerInnen und Kolonialmächte auf den Rohstoff aufmerksam wurden, nutzten indigene Völker das Latex der Kautschukbäume auf vielfältige Weise. Aus dem gummiartigen Saft stellten sie wasserdichte Kleidung, Schuhe, Behälter oder Bälle für Spiele her. Für sie war Kautschuk kein Exportgut, sondern ein alltäglicher Rohstoff, der das Leben im dichten Regenwald erleichterte und eng mit ihrem Wissen über Pflanzen, Jahreszeiten und ökologische Zusammenhänge verbunden war. In dem Text gerade ging es ja jetzt um die indigene Bevölkerung. Alina, kannst du mir nochmal sagen, wie die EuropäerInnen und Europäer eigentlich zum Kautschuk kamen?
Ja, eigentlich die europäische Welt entdeckte den Kautschuk eigentlich tatsächlich erst relativ spät, also im 18. und vor allem dann im 19. Jahrhundert. Und anfangs konnten sie eigentlich mit diesem Rohstoff nicht mal wirklich viel anfangen. Das änderte sich sozusagen erst in diesem Industriezeitalter, als der Bedarf an diesen neuen Materialien enorm wuchs. Für Maschinen, für Kabel, für den Verkehr. Und besonders wichtig wurde Kautschuk, nachdem halt der Amerikaner, der Goodyear, das Vulkanisieren entdeckte. Und dadurch wurde halt wirklich erst industriell nutzbar und dann konnten Produkte wie Reifen, Gummistiefel, Handschuhe etc. einfach hergestellt werden und auch genutzt werden. Und dadurch hat sich halt Kautschuk zu diesem weltweit begehrten Rohstoff entwickelt.
Ah, okay. Vielen lieben Dank. Ich habe hier im Buch jetzt noch mal ein bisschen weiter geblättert und da steht noch etwas zur steigenden Nachfrage. Ich lese das auch noch mal kurz vor. Die enorme Nachfrage führte im späten 19. Jahrhundert zum sogenannten Kautschukboom im Amazonasgebiet. Städte wie Manaus oder Iquitos erlebten in dieser Zeit eine regelrechte Blüte. Reiche PlantagenbesitzerInnen und HändlerInnen investierten enorme Summen in prächtige Gebäude, Opernhäuser und Infrastruktur. Gleichzeitig lebten die meisten ArbeiterInnen unter extrem harten Bedingungen. Tausende Menschen, darunter indigene Bevölkerung und WanderarbeiterInnen, wurden gezwungen, auf den Plantagen zu arbeiten. Die Arbeit war oft gefährlich und schlecht bezahlt, und wer sich weigerte, musste mit Gewalt oder Zwang rechnen. Die sozialen Folgen waren verheerend und die Ungleichheit zwischen wenigen Reichen und der großen Masse der Armen wuchs enorm. Besonders berüchtigt waren Regionen wie das Putumayo-Gebiet, wo es zu systematischer Gewalt und massiven Menschenrechtsverbrechen kam. Hä, aber warte mal, ich bilde mir ein, dass ich irgendwo gelesen habe, dass die Kautschukproduktion heute zu über 90% in Südostasien stattfindet. Wie passt das denn jetzt zusammen?
Ja, also du hast erstmal recht und dafür gibt es sogar mehrere Gründe. Also einer der wichtigsten ist erstmal das Ereignis aus dem späten 19. Jahrhundert. Denn im Jahre 1876 schmuggelte der Brite Henry Wickham rund 70.000 Kautschuksamen aus dem Amazonasgebiet nach England. Und dort wurden dann die Samen auch aufgezogen und anschließend in britische Kolonien nach Südostasien gebracht. Unter anderem nach Malaysia, nach Sri Lanka und später dann auch nach Indonesien und Thailand. Und dann begann dort sozusagen diese systematische Aufbau großer Kautschukplantagen. Und ein ganz entscheidender Punkt dabei war auch ein Problem, das Südamerika bis heute auch betrifft, nämlich der Pilzbefall. Denn im Amazonasgebiet ist der Kautschukbaum seit jeher von einem Pilz bedroht und dieser befällt dann die Blätter der Kautschukbäume und lässt sie einfach frühzeitig abfallen und schwächt dann auch die Pflanzen massiv. Und im natürlichen Regenwald sind diese Kautschukbäume halt sehr weit verstreut, sodass der Pilz sich nicht flächendeckend ausbreiten kann. Doch bei einer Plantagenwirtschaft, wie wir es alle kennen, sieht es ein bisschen anders aus. Und bei so einer Plantagenwirtschaft, wie sie dann auch für den Weltmarkt notwendig gewesen wäre, wäre das dann auch einfach ein enormes Hindernis. Denn dort stehen halt einfach die Bäume ganz dicht beieinander und dann kann sich dieser Pilz einfach sehr schnell extrem ausbreiten und diese ganzen Bestände einfach zerstören. Und deswegen machte das halt die Kautschukproduktion in Südamerika langfristig eigentlich fast unmöglich. Und in Südostasien hingegen gab es diesen Pilz einfach nicht und dort waren halt dann die Kautschukbäume ohne natürlichen Feinde. Und das macht es natürlich möglich, diese großen Monokulturen anzulegen und dann auch diese nötigen hohen verlässlichen Erträge einfach zu erzielen und zu liefern. Und deswegen hat sich das einfach über die Jahrzehnte einfach so entwickelt, dass sozusagen Südostasien zum neuen Zentrum der weltweiten Kautschukproduktion wurde und der Amazonas seine wirtschaftliche Bedeutung einfach verlor. Und das hat sich eigentlich bis heute sozusagen hingezogen.
Hier in diesem Buch steht auch noch eine kurze Zusammenfassung, die das Ganze gut auf den Punkt bringt. Die Geschichte des Kautschuks zeigt, dass es sich nicht nur um einen wirtschaftlich wertvollen Rohstoff handelt, sondern um ein Produkt, dessen Gewinnung von Beginn an mit sozialen und ökologischen Fragen verbunden war. Ausbeutung, Zwangsarbeit und Umweltzerstörung gehörten ebenso zur Geschichte wie technologischer Fortschritt, wirtschaftlicher Aufstieg und globaler Handel.
Genau. Und manche Menschen stehen auf, auch wenn es gefährlich wird. Sie setzen sich für Gerechtigkeit ein, für ihre Überzeugungen und für das, was ihnen wichtig ist. Aber bevor wir jetzt gleich über Chico Mendes sprechen, der genau diesen Mut gezeigt hat, hören wir einen Song, der dazu aufruft, nicht still zu bleiben. Bob Marley and the Wailers mit Get Up, Stand Up.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an art that Peter is told. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jab, jab.
Stand up for your rights. Get up, stand up.
Get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
So we can't give up the fight.
Stand up for your right.
Lord, Lord.
Get up, stand up.
Keep us traveling on.
Don't give up the fight.
Yeah.
We're sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you
gonna we gonna
do?
Stand up for
yeah,
a right.
Yeah,
so
yeah.
You better get
up, stand up
in the morning.
Don't give it up.
Stand up for your right.
Stand up.
Don't give up the fight.
Don't give it up, don't give it up.
Get up, stand up.
Get up, stand up.
Stand up for your right.
Get up, stand up.
Get up, stand up.
Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Heute behandeln wir das Thema Kautschuk und dazu habe ich meine Freundin Anna zu Gast. Unser jetziges Thema ist Chico Mendes.
Alina, ich muss ja schon sagen, heute ist irgendwie ein besonderer Abend. Während der Song jetzt gerade lief, habe ich schon wieder neben mir ein Buch gefunden und natürlich auch wieder über das Thema Kautschuk. Ein Weihnachtswunder. Also liebe ZuhörerInnen, frohe Weihnachten an euch alle. Und passend zum gerade gehörten Song dachte ich mir, lese ich euch mal eine Stelle vor, weil die wirklich erstaunlich gut passt. Chico Mendes war ein brasilianischer Umwelt- und Menschenrechtsaktivist, der weltweit als Symbol für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes bekannt ist. Geboren 1944 in Chapuri, wuchs Mendes in bescheidenen Verhältnissen auf und arbeitete schon früh auf Kautschukplantagen. Dort lernte er die schwierigen Lebensbedingungen der KautschukarbeiterInnen kennen. Niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten, fehlende Rechte und oft brutale Ausbeutung durch GroßgrundbesitzerInnen. Diese Erfahrungen prägten ihn und machten ihn zu einem entschlossenen Verfechter der Rechte der lokalen Bevölkerung. Als ich das jetzt gerade gelesen habe, habe ich mir gedacht, das klingt alles total weit weg, aber irgendwie auch erschreckend aktuell. Alina, kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, wer war Chico Mendes eigentlich als Mensch?
Ja, das mache ich total gerne. Also Chico Mendes war kein Politiker und auch kein Akademiker und auch kein Umweltaktivist im klassischen Sinne. Er war selbst Kautschukarbeiter, ein sogenannter Seringueiro. Er ist im Amazonas aufgewachsen, im Wald und kannte dieses Leben dann auch von klein auf. Also er war tagelang allein unterwegs, hat Latex gesammelt und auch sich körperlich extrem anstrengende Arbeit verrichtet. Und gleichzeitig hat er halt kaum Rechte, kaum Schutz und kaum Sicherheit gehabt.
Das heißt, er hat nicht über die Probleme gesprochen, sondern aus ihnen heraus?
Genau, denn ganz viele Kautschukarbeiter lebten damals und halt auch teilweise immer noch heute in einer Art Schuldenknechtschaft. Also sie bekamen Werkzeuge, Lebensmittel oder halt auch Kleidung auf Kredit von diesen Großgrundbesitzern oder Händlern und mussten diese dann mit dem Kautschuk, den sie halt gesammelt haben, zurückzahlen. Aber die Preise bestimmten dabei halt immer die Besitzer, sodass halt ganz viele Arbeiter ihr Leben lang in Schulden gefangen geblieben sind.
Es ist total erschreckend, wie eng wirtschaftliche Ausbeutung, soziale Unsicherheit und Umweltzerstörung miteinander verbunden sind. Das klingt wirklich nach einem System, aus dem man kaum ausbrechen kann.
Ja, und genau das hat Chico Mendes irgendwann auch nicht mehr akzeptieren können. Und in den 1970er Jahren spitzte sich dann diese Lage immer noch weiter zu. Also der Regenwald wurde zunehmend abgeholzt und das nicht mal für Kautschuk, sondern für Viehzucht, für Großfarmen oder auch dann später für diese Sojaplantagen. Und für die Kautschukarbeiter bedeutete das einfach, dass der Wald, der ihre Lebensgrundlage einfach war, verschwand und damit dann auch einfach ihr Zuhause, ihre Arbeit und ihr ganzes Leben.
Also ging es plötzlich nicht mehr nur um schlechte Arbeitsbedingungen, sondern um die komplette Existenz.
Ganz genau. Und hier kommt dann noch etwas ganz Zentrales, weil Chico Mendes hat ganz früh verstanden, dass Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit untrennbar zusammengehören. Und er sagte dann auch sinngemäß, wenn der Wald fällt, fallen auch die Menschen. Und wenn Menschen keine Rechte haben, kann der Wald nicht geschützt werden.
Und was hat er konkret gemacht? Also wie sah sein Widerstand aus?
Also er begann, die Kautschukarbeiter zu organisieren. Etwas, das extrem gefährlich war. Und gemeinsam mit anderen gründete er dann auch Gewerkschaften, organisierte Versammlungen und setzte sich für Landrechte ein. Und eine ganz besondere, bekannte Aktionsform waren die sogenannten Embates, also eine gewaltfreie Blockade, wo ganze Familien, also Männer, Frauen und Kinder, sich gegen die Bulldozer in den Weg gestellt haben, um diese Abholzung einfach zu verhindern.
Das stelle ich mir dann auch ziemlich mutig vor, also unglaublich mutig sogar, aber auch wahnsinnig riskant.
Und das war es auch. Also Chico Mendes legte sich mit sehr mächtigen Interessen an, also den Großgrundbesitzern, den Viehzüchtern, den Holzkonzernen. Und diese Gruppen haben einfach ganz viel, enorm viel Geld mit dieser Zerstörung des Regenwaldes verdient. Und deswegen standen Einschüchterungen, Drohungen und Gewalt einfach an der Tagesordnung. Und Mendes wusste dann auch, dass sein Engagement lebensgefährlich war. Und er hat trotzdem weitergemacht.
Und trotzdem hat er ja auch eine Vision, oder? Also nicht nur Widerstand, sondern auch eine Idee davon, wie es anders gehen könnte.
Ja, und das ist eigentlich vielleicht auch das Beeindruckendste an ihm, denn Chico Mendes war nicht nur dagegen, er hatte auch eine konkrete Alternative und er hat dann auch ein Konzept entwickelt, nämlich der Schutzreservate. Das sind Gebiete, in denen der Wald erhalten bleibt, aber nachhaltig halt einfach genutzt wird. Und Kautschuk wird dann sozusagen geerntet, ohne dass Bäume fällen. Der Wald bleibt einfach stehen und die Menschen können dann aber trotzdem von ihm leben und ihn nutzen.
Das klingt eigentlich alles total logisch. Warum war das damals so revolutionär?
Weil es einfach diesem vorherrschenden Denken widersprach. Damals galt einfach, Wirtschaft bedeutet Rodung, Wachstum bedeutet Zerstörung. Und Chico Mendes zeigte aber, dass das nicht stimmt. Man kann wirtschaften, ohne einfach diesen Wald zu vernichten. Und er brachte diese Idee nicht nur lokal voran, sondern machte sie international bekannt. Durch Reisen, Interviews, Gespräche mit NGOs und aber auch PolitikerInnen.
Und dann kam sein Tod. Für die Sendung habe ich heute gelesen, dass 1988 Chico Mendes vor seinem Haus ermordet wurde. Das war ein Schock. In Brasilien, aber auch weltweit. Sein Tod machte deutlich, wie gefährlich Umwelt- und Menschenrechtsarbeit sein kann. Gleichzeitig führte er dazu, dass der Amazonas plötzlich weltweit im Fokus stand. Der internationale Druck wuchs, Schutzreservate wurden offiziell anerkannt und viele seiner Ideen wurden zumindest teilweise umgesetzt. Also hatte sein Engagement auch noch nach seinem Tod eine Wirkung.
Absolut. Viele der von ihm angestoßenen Schutzreservate existieren beispielsweise bis heute. Und sein Name steht einfach weltweit für den Kampf gegen Abholzung, Ausbeutung und auch soziale Ungerechtigkeit. Und gerade im Zusammenhang mit Kautschuk erinnert er uns daran, dass Rohstoffe immer auch eine Geschichte haben und dass diese Geschichte auch unterschiedlich verlaufen kann.
Wenn man das alles jetzt so hört, dann bekommt der vorher gespielte Song irgendwie eine ganz neue Bedeutung. Denn Chico Mendes hat genau das getan. Er ist aufgestanden, hat sich organisiert, hat sich gewehrt. Und er zeigt uns bis heute, dass Engagement etwas verändern kann, auch wenn der Preis dafür manchmal erschreckend hoch ist. Wir haben jetzt viel über die Geschichte gesprochen und über den Boom, über koloniale Strukturen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Menschen denken, das ist doch längst vorbei. Aber wenn man sich die heutige Kautschukproduktion anschaut, dann merkt man ja eigentlich ziemlich schnell, dass viele der Probleme einfach in anderer Form weiter existieren.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, denn auch heute ist eigentlich Kautschuk längst kein bloßes historisches Thema mehr. Denn die weltweite Nachfrage steigt weiter, vor allem durch die Automobilindustrie, die Reifenproduktion und industrielle Gummiprodukte, aber halt auch durch alltägliche Dinge wie Schuhe, Kleidung, Verpackungen etc. Und selbst medizinische Produkte oder Sportartikel enthalten halt einfach diesen Kautschuk. Also wir begegnen ihm also ständig, ohne es wirklich bewusst wahrzunehmen. Also man könnte eigentlich schon fast sagen, Kautschuk ist ein unsichtbarer Rohstoff unserer modernen Alltagswelt.
Absolut. Mich fasziniert immer wieder, wie ein Rohstoff, den wir kaum wahrnehmen, ein so dichtes globales Netz aus wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen prägt. Wir sehen nur die Endprodukte, Reifen, Matratzen, Handschuhe und denken selten an die Menschen hinter der Produktion, an Arbeitsbedingungen oder Machtverhältnisse. Gerade deshalb eignet sich Kautschuk gut, um globale Lieferketten greifbar zu machen, wie wir das ja uns auch immer im Studium anschauen.
Genau. Und ein zentraler Punkt dabei ist halt auch, woher der Kautschuk eigentlich heute überhaupt kommt. Denn die größten Produzenten, wie du ja auch früher vorhin gesagt hast, liegen inzwischen in Südostasien, also vor allem Thailand, Indonesien, Malaysia oder Vietnam. Brasilien, was halt das historische Zentrum dieser Kautschukgewinnung war, spielt also heute nur noch eine sehr untergeordnete Rolle.
Und auch die Produktionsweise hat sich stark verändert. Früher war die Gewinnung oft kleinräumig und eng an den Wald gebunden. Heute dominieren großflächige Plantagen und industrielle Anbaumethoden, die auf Ertrag und Effizienz ausgelegt sind. Das verdrängt traditionelle Strukturen und setzt Kleinbauern und lokale Gemeinschaften massiv unter Druck. Gleichzeitig bestimmen internationale Märkte und Konzerne Preise und Produktionsbedingungen. Wer Marktmacht hat, entscheidet auch über Landnutzung und Ressourcen.
Genau, denn viele Kleinbauern besitzen nur ganz wenige Hektar Land und sind eigentlich vollständig von diesem Weltmarktpreis abhängig. Und diese Preise schwanken halt sehr stark. Also fällt der Preis, reicht das Einkommen oft nicht mehr zum Leben. Und gleichzeitig steigen aber auch die Kosten für Arbeit, Saatgut oder Maschinen. Und so entstehen dann einfach wirtschaftliche Unsicherheiten, fehlende Absicherung und einfach auch eigentlich kaum Möglichkeiten, diese Risiken irgendwie abzufedern. Und so kann ein Preisverfall die ganze Familie in existenzielle Not eigentlich bringen.
Das macht die Situation so komplex. Auf der einen Seite ein globaler Markt mit starken Schwankungen, auf der anderen Seite Menschen, die davon komplett abhängig sind, ohne Einfluss oder Schutz. Dazu kommen traditionelle Gemeinschaften, die nachhaltig gewirtschaftet haben und nun ihre Lebensgrundlagen verlieren, weil Plantagen expandieren. Macht, Geld und Kontrolle sind extrem ungleich verteilt und die Folgen tragen diejenigen, die ohnehin wenig haben.
Genau. Denn mit der steigenden Nachfrage wächst auch der Druck auf die Produzentinnen. Einfach mehr Fläche, mehr Arbeit, mehr Risiko, aber das bei unsicheren Preisen. Und große Konzerne können solche Risiken leicht abfedern, aber kleine Produzentinnen einfach nicht. Und dieses Ungleichgewicht zieht sich dann durch die gesamte Wertschöpfungskette, von Anbau eigentlich bis zum Endprodukt.
Und wir hier merken mal wieder davon kaum etwas. Wir sehen die fertigen Produkte, aber nicht die wirtschaftlichen und sozialen Spannungen dahinter. Genau das macht Kautschuk zu einem Spiegel globaler Ungleichheiten.
Genau. Und deshalb ist es einfach wichtig, diese wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge im Hinterkopf zu behalten, bevor wir gleich genau auf die ökologischen und sozialen Folgen schauen. Denn die Art, wie Kautschuk heute produziert und genutzt wird, wirkt sich nicht nur auf die Märkte aus, sondern ganz konkret auch auf die Menschen, die Umwelt und die Lebensräume. Und der nächste Song greift dieses Spannungsfeld auf eine andere Weise auf. Impeach the President von Neil Young ist ein Song über Verantwortung, über Macht und darüber, was passiert, wenn Entscheidungen weitreichende Folgen haben. Oft für diejenigen, die am wenigsten Einfluss darauf haben. Deswegen, nach dem Song schauen wir deshalb genauer drauf, welche Konsequenzen unser Umgang mit Kautschuk für Umwelt und Gesellschaft hat. Aber jetzt erstmal der Song.
Happy
Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Heute behandeln wir das Thema Kautschuk und dazu habe ich meine Freundin Anna zu Gast. Und unser jetziges Thema sind Probleme und Folgen des Kautschuks. Denn die moderne Kautschukproduktion hat weitreichende Konsequenzen, die nicht nur die Anbaugebiete in Südostasien oder Südamerika betreffen, sondern auch die ganze globale Wirtschaft und letztlich auch unseren Alltag. Ökologisch betrachtet führt nämlich der steigende Bedarf an Naturkautschuk zu massiver Abholzung tropischer Regenwälder, denn immer größere Flächen werden gerodet, um Platz für Plantagen zu schaffen. Und dabei werden nicht nur natürliche Lebensräume zerstört, sondern auch diese ganze Tier- und Pflanzenpopulation stark dezimiert. Viele Arten verschwinden einfach, oft bevor wir sie überhaupt richtig kennenlernen.
Und die Abholzung hat ja auch langfristige Folgen für die Böden. Monokulturen schwächen die natürlichen Nährstoffkreisläufe, machen den Boden anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Um das auszugleichen, werden immer mehr Dünger und Pestizide eingesetzt, die wiederum Flüsse, Grundwasser und umliegende Ökosysteme belasten.
Genau, und es ist also nicht nur die Abholzung selbst, sondern die gesamte Bewirtschaftung, die das Ökosystem stark belastet. Und dazu kommt halt auch noch, dass durch die Rodungen CO2 verloren geht, das sonst gespeichert worden wäre. Und zudem werden Wasserkreisläufe gestört, was regionale Klimabedingungen wieder verändern kann. Und das wiederum wirkt sich dann auf benachbarte Länder und auch die globalen Wetterphänomene aus.
Und sozial gesehen sieht es kaum besser aus. Viele Menschen, die direkt in der Kautschukproduktion arbeiten, leben unter prekären Bedingungen. Auf Plantagen oder als traditionelle KautschuksammlerInnen sind sie stark abhängig von den internationalen Marktpreisen. Fällt der Preis, fällt oft auch das Einkommen drastisch.
Genau, und hinzu kommen halt einfach diese niedrigen Löhne, diese langen Arbeitszeiten und kaum soziale Absicherungen. Also Arbeitsrechte werden einfach häufig nur unzureichend umgesetzt und Kontrollen von Umwelt- oder Sozialauflagen existieren zwar formal, greifen aber in der Praxis oft gar nicht, vor allem in abgelegeneren Regionen.
Traditionelle Gemeinschaften, die seit Generationen vom Kautschuk leben, geraten dadurch besonders unter Druck. Industrielle Plantagen dominieren die Flächen und ihre Lebensgrundlagen werden bedroht. Sie verlieren nicht nur Einkommensmöglichkeiten, sondern oft auch Zugang zu Nahrung, Wasser und kulturellen Ressourcen.
Genau, dadurch entstehen soziale Spannungen und Konflikte zwischen den verschiedenen Interessensgruppen von Kleinbauern, Plantagenbetreibern oder auch indigenen Gemeinschaften. Und nicht selten geraten Umwelt- und Menschenrechte in Konflikt mit wirtschaftlichen Interessen.
Wirtschaftlich ist das Ganze ebenfalls sehr komplex. Kautschuk wird global gehandelt, die Preise schwanken stark. Kleine ProduzentInnen oder lokale Gemeinschaften haben dadurch kaum Planungssicherheit. Sie können langfristig nicht investieren oder ihre Erträge stabilisieren.
Und während diese Unsicherheit die Kleinbauern belastet, profitieren einfach große Konzerne und Industrienationen überproportional. Sie können Schwankungen abfedern, Produkte weiterverarbeiten und höhere Gewinne erzielen, während die Menschen vor Ort nur einen kleinen Bruchteil des Gewinns einfach erhalten.
Der steigende weltweite Bedarf verschärft diese Probleme noch. Mehr Nachfrage bedeutet mehr Plantagen, mehr Abholzung, mehr Chemikalien, mehr soziale Ungleichheit und das alles gleichzeitig.
Genau. Und Kautschuk ist also längst kein einfacher Rohstoff mehr, sondern ein Teil des globalen Systems, in dem Produktion, Konsum und Umwelt eng miteinander verknüpft sind. Also unsere Reifen, Gummibänder oder medizinischen Handschuhe hier wirken sich direkt auf Mensch und Natur in den Anbaugebieten aus.
Und dadurch wird das Thema auch für uns hier im Alltag relevant. Wir sind Teil dieses Systems, ob wir wollen oder nicht. Jede Fahrt, jede Nutzung von Produkten aus Kautschuk hat indirekte Folgen. Fürs Klima, Biodiversität und soziale Gerechtigkeit.
Und deshalb ist es wichtig, dass das nicht nur sozusagen abstrakt gesehen wird. Wenn wir uns bewusst machen, dass unser Konsum globale Konsequenzen hat, können wir auch über Lösungen nachdenken. Fairere Produktionsbedingungen, nachhaltigere Nutzung, Recycling oder auch politische Maßnahmen, die ökologische und soziale Standards einfach stärken.
Kautschuk zeigt damit sehr deutlich, wie eng unsere Welt vernetzt ist. Ein Produkt, das wir hier benutzen, wirkt sich auf Menschen, Tiere und ganze Ökosysteme weit entfernt aus. Und wir tragen eine Verantwortung dafür.
Richtig. Und genau deshalb lohnt es sich, noch genauer hinzuschauen. Im nächsten Schritt wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das ganz konkret hier in Deutschland spürbare Folgen hat und trotzdem oft übersehen wird. Der Reifenabrieb. Und bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, gibt es aber noch einen passenden Song. Gummi oder Rubber, wie es auf Englisch heißt, begegnet nämlich uns, wie schon öfter gesagt, überall im Alltag. Und passenderweise steckt das Wort auch im Titel eines der legendärsten Beatles-Alben, Rubber Soul. Aus genau diesem Album hören wir jetzt einen Song, der auf den ersten Blick einfach von Autos und Fahrspaß erzählt. Drive My Car. Doch Autos hinterlassen nicht nur Spuren auf der Straße, sondern mit jedem gefahrenen Kilometer lösen sich winzige Partikel aus den Reifen, welche in unsere Luft und unsere Böden und unsere Gewässer gelangen. Drive My Car ist damit nicht nur ein Klassiker der Beatles, sondern auch ein idealer Übergang zum nächsten Thema. Hier kommen die Beatles mit Drive My Car. Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Heute behandeln wir das Thema Kautschuk und dazu habe ich meine Freundin Anna zu Gast. Und nun geht es um das Thema Reifenabrieb. Denn wenn man über Umweltbelastungen durch den Verkehr spricht, denken die meisten zunächst an CO2, Feinstaub oder Stickoxide. Aber ein Problem, das häufig übersehen wird, entsteht völlig unabhängig vom Motor: der Reifenabrieb. Denn jedes Fahrzeug, ob Auto, LKW, Bus, Elektroauto oder sogar Fahrrad, erzeugt bei jeder Fahrt winzige Partikel, die sich von der Reifenoberfläche ablösen. Und diese sogenannten Tire and Road Wear Particles, kurz TRWP, gehören mittlerweile zu den größten Quellen von Mikroplastik in Böden, Gewässern und der Luft, sowohl in Deutschland, aber auch europaweit und global.
Also selbst wenn ich ein Elektroauto fahre, entstehen diese Partikel immer. Ich habe bisher gedacht, dass Elektroautos viel sauberer seien und dass sie vielleicht gar keinen Abrieb verursachen.
Da muss ich dich leider enttäuschen. Elektroautos stoßen zwar keine Abgase aus, aber sie sind in der Regel schwerer als jetzt der normale PKW, weil Batterien oft mehrere hundert Kilogramm wiegen. Und dieses zusätzliche Gewicht erhöht den Abrieb pro Kilometer deutlich. Doch es ist nicht nur das Gewicht entscheidend, auch der Fahrstil, der Straßenzustand, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Reifenmischung oder der Reifendruck und die Art des Straßenbelags beeinflussen einfach die Menge und die Größe der abgetragenen Partikel. Also abrupte Bremsungen, starkes Beschleunigen oder enge Kurven erhöhen den Verschleiß, während sanftes, vorausschauendes Fahren ihn natürlich deutlich reduzieren.
Das heißt, es hängt von so vielen Faktoren ab, von den Reifen, den Straßen, dem Wetter und unserem Fahrverhalten. Und diese winzigen Partikel sind dann überall, ich meine in Böden, Gewässern, vielleicht sogar in der Luft?
Genau, also die Partikel verteilen sich auf vielfältige Weise. Ein Teil lagert sich am Straßenrand ab, ein anderer Teil wird durch Regen in die Kanalisation gespült und gelangt so in Flüsse, in Seen und schließlich dann auch ins Meer. Kleine Partikel bleiben dann in der Luft, werden eingeatmet und können so direkt die menschliche Gesundheit betreffen. Und auch Tiere, Mikroorganismen und Pflanzen nehmen die Partikel auf. Und auf diese Weise gelangen sie in die Nahrungskette, angefangen bei den Wasserinsekten oder Fischen bis hin zu größeren Tieren und letztlich dann auch zu uns Menschen.
Das ist jetzt schon wirklich sehr umfassend. Und gibt es bestimmte Regionen, die besonders betroffen sind? Ich könnte mir vorstellen, dass Städte, Autobahnen oder Industriegebiete die größten Hotspots sind.
Absolut. Also besonders betroffen sind Ballungsgebiete, Autobahnen, Straßen mit hohem Lkw-Verkehr, Kreuzungen, Stop-and-Go-Stellen und kurvenreiche Strecken. Rauer Asphalt erzeugt dann einfach mehr Abrieb, glatter Asphalt weniger. Regen spült dann die Partikel in Gewässer, in trockenen Regionen sammeln sie sich im Boden. Untersuchungen in Deutschland zeigen, dass Städte wie Berlin, Hamburg, München oder Stuttgart besonders hohe Konzentrationen aufweisen. Europaweit sind Ballungsräume mit starkem Verkehr ähnlich betroffen, in Norditalien oder auch in den Niederlanden beispielsweise.
Ich sehe schon, wie viele Faktoren zusammenspielen. Unser Fahrverhalten, Straßenbelege, Fahrzeuggewicht, all das bestimmt, wie viel Abrieb entsteht. Und das Problem wächst sicher mit zunehmender Mobilität, oder?
Ja, also in Deutschland entstehen jährlich zwischen 60.000 und 100.000 Tonnen Reifenabrieb, also etwa 1 Kilogramm pro Person. Europaweit sind es dann mehrere hunderttausend Tonnen. Damit ist Reifenabrieb für rund ein Drittel der gesamten Mikroplastikemission verantwortlich, mehr als Kosmetikprodukte, Textilien oder Verpackungen. Und weltweit gelangen schätzungsweise 25-30% des Mikroplastiks im Meer durch Reifenabrieb dorthin.
Also diese Zahlen finde ich jetzt schon enorm groß. Und die Partikel verschwinden ja nicht einfach. Sie bleiben im Boden, gelangen in Flüsse oder werden eingeatmet. Und ihre chemische Zusammensetzung ist ja auch nicht harmlos.
Genau, also Reifenabrieb enthält Mikroplastik, Schwermetalle wie Zink, Blei, Kupfer, organische Additive, Weichmacher und Vulkanisationschemikalien. Also langfristig können diese Substanzen in Böden, in Gewässer und die Luft auch einfach belasten. Und in Böden reichern sie sich an, werden von Regenwürmern beispielsweise aufgenommen und wirken sich dann auf die Bodenorganismen aus. In aquatischen Ökosystemen nehmen Fische, Wasserinsekten und Mikroorganismen diese Partikel auf. Und Studien zeigen auch, dass die Stoffe so in die Nahrungskette auch gelangen können. Und die langfristigen ökologischen und gesundheitlichen Folgen sind noch nicht mal vollständig erforscht. Aber Fachleute warnen halt schon davor, dass es das erhebliche Risiken halt bergen kann.
Also sind wir nicht nur indirekt durch die Kautschukproduktion betroffen, sondern auch direkt durch die Nutzung der Produkte. Das Problem ist gleichzeitig lokal, durch Luft, Boden, Wasser und global, weil es die Kautschuknachfrage steigert und damit Abholzung, Pestizideeinsatz und soziale Probleme verschärft.
Ganz genau. Also Reifenabrieb ist ein globales Problem, das entlang der gesamten Lieferkette und Nutzungskette wirkt. Mehr Fahrzeuge ist mehr Abrieb, macht mehr Mikroplastik, mehr Kautschukverbrauch und das führt dann zu ökologischen und sozialen Folgen in den Anbaugebieten.
Und gibt es schon Ansätze, das Problem zu reduzieren? Ich meine, wir könnten ja nicht alles auf politischer Ebene lösen, sondern müssen vielleicht auch selbst etwas tun.
Um den Reifenabrieb zu reduzieren, gibt es Ansatzpunkte auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Technologisch wird zum Beispiel an abriebärmeren Reifenmischungen oder härteren Profilen geforscht, die weniger Partikel freisetzen. Außerdem spielen alternative Materialien eine zunehmende Rolle, etwa Naturkautschuk aus Löwenzahn oder Gummi aus Recyclingmaterialien, die langfristig helfen können, den Ressourcenverbrauch zu senken. Aber auch der Straßenbau kann einen Beitrag leisten. Glattere Asphaltbelege verursachen weniger Abrieb und spezielle Filter in den Straßenentwässerungen können verhindern, dass Partikel direkt ins Gewässer gelangen. Zusätzlich kann Begrünung entlang stark befahrener Straßen helfen, einen Teil des Abriebs zu binden. Und auf politischer Ebene setzen neue Regulierungen an. Mit der EU-weiten Vorschrift wie der Euro-7-Norm werden erstmals Grenzwerte für Reifenabrieb eingeführt. Hersteller sollen verpflichtet werden, den Abrieb ihrer Reifen zu prüfen, transparent zu machen und stärkere Verantwortung für die Umweltfolgen ihrer Produkte zu übernehmen. Aber auch im Alltag kann jede und jeder Einzelne etwas tun. Ein konkret eingestellter Reifendruck, vorausschauendes Fahren, das Vermeiden von starken Beschleunigen und abrupten Bremsen sowie die bewusste Wahl leichterer Fahrzeuge oder alternativer Verkehrsmittel können den Reifenabrieb deutlich reduzieren.
Es zeigt sich also, dass jeder kleine Schritt zählt, aber dass es gleichzeitig eine Kombination aus technischen, politischen und persönlichen Maßnahmen braucht, um das Problem wirklich zu reduzieren. Ich hätte nie gedacht, dass Reifenabrieb so viele Faktoren und globale Zusammenhänge hat.
Genau, also Reifenabrieb macht deutlich, dass die Folgen von Kautschuk nicht nur an den Plantagen beginnen oder enden, sondern sich durch die gesamte Nutzungskette ziehen. Bis zu unserem Alltag, in unsere Städte, Luft, Böden und Gewässer. Mehr Autos bedeuten einfach mehr Abrieb, mehr Mikroplastik, mehr chemische Belastung, mehr Kautschuknachfrage und wieder ökologische und soziale Folgen.
Ich finde, dass das richtig zeigt, wie eng globale Rohstoffproduktion, Konsum, Mobilität und Umwelt miteinander verknüpft sind. Unser Verhalten hier wirkt sich tausende Kilometer entfernt auf Menschen und Natur aus und gleichzeitig nehmen wir selbst direkte lokale Belastungen wahr. Das ist ein guter Hinweis darauf, wie komplex und miteinander verwoben diese Probleme sind.
Genau. Deshalb ist es einfach so wichtig, Reifenabrieb nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines Systems, das Kautschukproduktion, globale Lieferketten, Mobilität, ökologische und soziale Folgen verbindet. Gleichzeitig bildet es Chancen für nachhaltigere Mobilität, umweltfreundlichere Reifen, bewussteres Fahrverhalten und langfristige Verkehrskonzepte.
Und passend dazu haben wir jetzt den wunderbar perfekten Song von Kraftwerk Autobahn, aber nicht die vollen 22 Minuten, sondern nur 3 Minuten 20.
Bevor wir gleich weitersprechen, möchten wir euch noch ganz kurz auf ein Projekt aufmerksam machen, das zeigt, dass Regenwaldschutz auch ganz konkret funktionieren kann. Denn aktuell unterstützt Pro Regenwald ein Projekt in Costa Rica, bei dem 108 Hektar Regenwald gesichert werden sollen. Dieses Gebiet ist ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, sowie bedeutend für den Erhalt stabiler Ökosysteme und regionaler Klimafunktionen. Damit diese Fläche dauerhaft geschützt werden kann, fehlt noch ein Teil der Finanzierung. Eine erste Anzahlung erfolgte bereits. Um das Gebiet vollständig zu erwerben und langfristig vor Abholzung zu bewahren und wieder aufzuforsten, ist Pro Regenwald auf Unterstützung angewiesen. Jede Spende trägt dazu bei, Regenwald konkret zu erhalten. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Wenn ihr neugierig seid oder das Projekt unterstützen wollt, könnt ihr euch direkt bei Pro Regenwald informieren unter re.wald.org. Und damit zurück zur Sendung und zu dem letzten Abschnitt, nämlich den Zukunftsaussichten.
Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Heute behandeln wir das Thema Kautschuk und dazu habe ich meine Freundin Anna zu Gast. Jetzt sind wir in der Abschlussrunde, nämlich bei den Zukunftsaussichten. Denn wenn wir auf die Zukunft des Kautschuks blicken, wird schnell klar, dass Begriffe wie Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Produktion zwar allgegenwärtig sind, die tatsächlichen Entwicklungen aber deutlich hinter diesen Ansprüchen zurückbleiben. Die weltweite Nachfrage nach Kautschuk steigt weiter, angetrieben vor allem durch die Automobilindustrie, den globalen Warenverkehr und wachsenden Konsum. Dieser steigende Bedarf erhöht den Druck auf Regenwälder, auf biologische Vielfalt und auf die Lebensgrundlagen der Menschen, die in den Anbauregionen leben und arbeiten.
Und genau das macht das Thema so brisant. Kautschuk wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, fast neutral, aber tatsächlich steht er für globale Ungleichheiten, für Umweltzerstörung und für Machtverhältnisse entlang internationaler Lieferketten.
Es gibt zwar Beispiele, die zeigen, dass Kautschuk auch anders gewonnen werden kann, etwa zum Beispiel durch den Wildkautschuk im Amazonasgebiet, denn dort zapfen Familien die Bäume traditionell an, ohne den Wald zu zerstören. Doch diese Formen der Nutzung bleiben bislang eine Nische. Sie kann die industrielle Massenproduktion weder ersetzen noch den globalen Bedarf decken und steht damit in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu unserem aktuellen Konsumniveau.
Ein zentraler politischer Ansatz, der oft als große Lösung präsentiert wird, ist die EU-Entwaldungsverordnung. Sie soll verhindern, dass Produkte wie Kautschuk aus neu gerodeten Waldflächen auf den europäischen Markt gelangen. Eigentlich sollte diese dieses Jahr noch greifen, wurde jedoch abermals verschoben. Das klingt nicht gerade nach Durchsetzungskraft. Wie ist das zu erklären?
Genau, das ist nämlich ein Kernpunkt. Die Verordnung soll verhindern, dass Produkte wie Kautschuk aus neu entwaldeten Flächen in die EU gelangen. Formal ist diese Verordnung seit 2023 in Kraft, aber ihr Anwendungsbeginn wurde mehrfach verschoben. Ursprünglich Ende 2024, dann Ende 2025 und nun erst Ende 2026 für Großunternehmen und Mitte 2027 dann für kleinere.
Also reden wir hier von mehr als 2 Jahren Verzögerung. Das ist ein ziemlich langer Zeitraum, in dem Entwaldung praktisch ungebremst weiterläuft.
Genau, denn jede Verschiebung reduziert die unmittelbare Wirkung der Verordnung. In dieser Zeit können weiterhin Produkte, die zur Entwaldung beitragen, auf den Markt gelangen und der politische Druck auf Unternehmen ist geringer.
Und wie sieht es mit der Verantwortung entlang der Lieferkette aus? Kann die Verordnung hier wirklich greifen?
Das ist ein weiterer Kritikpunkt. Die Hauptverantwortung liegt nämlich bei den Erstverbringern. Nachgelagerte Unternehmen müssen größtenteils nur Referenznummern sammeln, also sie prüfen die Lieferkette praktisch nicht selbst.
Also im Grunde viel Regulierung auf dem Papier, aber in der Praxis bleiben große Teile der Lieferkette unkontrolliert. Das schwächt den politischen Anspruch der Verordnung enorm.
Genau, denn die Verordnung ist ein starkes politisches Signal, aber ihre Wirksamkeit hängt davon ab, wie konsequent sie umgesetzt, kontrolliert und weiterentwickelt wird. Mit den aktuellen Verschiebungen und den Verantwortungslücken bleibt sie eher ein erster Schritt, aber kein Instrument, das kurzfristig Entwaldung im großen Stil stoppen kann.
Die Absicht ist richtig, aber Übergangsfristen und Schlupflöcher schwächen die Wirkung deutlich.
Genau, denn bei starken nachgefragten Rohstoffen wie beispielsweise jetzt Kautschuk bedeutet das, dass weiterhin erhebliche Mengen aus neu entwaldeten Flächen in die EU gelangen.
Das zeigt ja deutlich, dass die Verordnung allein nicht ausreicht. Kein Wunder, dass dann auch oft auf technologische Lösungen verwiesen wird, um diese Widersprüche zu lösen.
Ja, genau. Ein Beispiel dafür ist beispielsweise bei Kautschuk der Löwenzahn. Das ist zunächst ein vielversprechender Ansatz. Er kann nämlich ganz regional angebaut werden, ist unabhängig von den tropischen Regenwäldern und bringt ökologische Vorteile auch mit sich, etwa für Insekten wie Bienen. Als Forschungsprojekt ist das also sehr spannend.
Aber eben noch kein Durchbruch.
Genau. Löwenzahn-Kautschuk befindet sich nämlich weiterhin in der Optimierungsphase. Er ist bislang nämlich nicht in ausreichenden Mengen verfügbar und kann Naturkautschuk aktuell nicht ersetzen. Dennoch hier braucht es Anbauflächen, Wasser und Energie. Wenn man das groß denkt, stellen sich schnell neue Fragen nach Flächenkonkurrenz und landwirtschaftlicher Nutzung. Also als Ergänzung kann diese Alternative sinnvoll sein. Als Lösung für den globalen Kautschukbedarf reicht sie derzeit aber noch nicht aus.
Das heißt, dass weder politische Regulierung noch technologische Innovation alleine ausreichend sind.
Genau, denn die Geschichte des Kautschuks von seinen Ursprüngen im Amazonas über den Widerstand von Chico Mendes bis zu heutigen Lieferketten zeigt sehr deutlich, Kautschuk ist kein neutraler Rohstoff. Er ist tief eingebettet in ökologische Zerstörung, soziale Konflikte und globale Ungleichheiten. Solange sich an unserem Konsumverhalten und an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen also wenig ändert, werden auch neue Regelungen und Materialien nur begrenzte Wirkung entfalten.
Das macht das Thema komplex, aber auch umso wichtiger, kritisch hinzuschauen und einfache Antworten zu hinterfragen.
Genau, also Verantwortung beginnt damit, genau hinzusehen. Bei politischen Entscheidungen, bei technischen Versprechen und auch bei unserem eigenen Alltag.
Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns dieses vielschichtige Thema zu durchdenken.
Vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4.